NDR Info. Themen des Tages.
Eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. In den vergangenen Wochen schien das zumindest mal in Reichweite, aber jetzt sieht es ganz danach aus, als ob so ein Durchbruch in weite Ferne gerückt ist. Im Gegenteil, Israels Ministerpräsident Netanyahu kann sich vorstellen, den Krieg in Gaza noch einmal auszuweiten. Das wird gleich unser Thema sein. Die jüngsten Bilder von Geiseln in Hamas-Gewalt, die Unterernährung und Leid dokumentieren, sorgen in Israel für Erschütterung. Beeinflussen sie auch die Bundespolitik? Darauf schauen wir gleich. Außerdem bei uns die Diskussion ums Bürgergeld, vor allem darum, ob und wie viel künftig an geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer gehen soll. Mit seiner Wortmeldung dazu hat CSU-Chef Markus Söder frischen Schreit in die Koalition getragen. Das sind die Themen des Tages. Heute ist Montag, der 4. August. Ich bin Nina Zimmermann. Einen schönen guten Abend. Neue Videos aus dem Gazastreifen haben in Israel für Entsetzen gesorgt. Sie zeigen zwei Geiseln der Hamas abgemagert und in äußerst schlechtem Zustand. Israels Regierung wertet sie als Beleg dafür, dass die Hamas keine Waffenruhe will. Ministerpräsident Netanyahu sagte in einer Videobotschaft: "Ich verstehe genau, was die Hamas will. Sie will keinen Deal." Er sei jetzt entschlossen, die Geiseln zu befreien, die Hamas zu eliminieren und dafür zu sorgen, dass vom Gazastreifen nie wieder eine Gefahr für Israel ausgehe. Philipp Kunschner fasst uns jetzt die aktuellen Entwicklungen zusammen.
Das Entsetzen Samstagabend in Tel Aviv war riesig und hält weiter an. Videos zeigen israelische Geiseln in der Gefangenschaft der Terrororganisation Hamas. Die Angehörigen haben der Veröffentlichung des Propagandamaterials zugestimmt. Auf den Schock in der Bevölkerung folgt der Druck auf Israels Regierung. Die gibt ihn weiter. Premierminister Netanyahu hat das Internationale Rote Kreuz um Hilfe für die Geiseln gebeten, in Form von Nahrung und Medikamenten. Die Hamas fordert im Gegenzug eine flächendeckende Versorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen und eine Unterbrechung der israelischen Luftangriffe und der Luftaufklärung, immer dann, wenn die Zivilbevölkerung oder die Geiseln versorgt werden. Ein weiterer Verhandlungspunkt und ein weiterer Widerspruch. Denn gleichzeitig wirft Netanyahu der Hamas vor, an einem Deal überhaupt nicht interessiert zu sein und verschärft seinen Ton. Ich werde nur noch bestimmter in meinem Willen, unsere Entführten zu befreien, die Hamas zu zerstören und sicherzustellen, dass Gaza nie wieder eine Sicherheitsbedrohung für den Staat Israel darstellen wird. Wie genau die Reaktion Israels ausfallen wird, bleibt am Montag offen. Mehreren Medienberichten zufolge strebe Netanyahu die Freilassung der Geiseln durch einen, Zitat, entscheidenden militärischen Sieg in Gaza an. Dabei solle in den nächsten Tagen entschieden werden, ob die Kämpfe weiter ausgeweitet werden. Die Überlegung, den Krieg in Gaza auszuweiten, stößt bei den Angehörigen der Geiseln auf breite Kritik. Netanyahu führe Israel und die Geiseln in den Untergang, erklärte das Forum der Angehörigen. Eine Ausweitung des Krieges gefährde das Leben der Geiseln noch weiter. Nur sehr wenige der Verschleppten konnten bisher auf militärischem Weg befreit werden. Stattdessen wurden schon mehrere von ihnen durch das israelische Militär getötet. Die überwiegende Zahl der Geiseln kam in zwei Phasen der Waffenruhe frei, in denen es Deals mit der Hamas gab. Noch deutlicher werden insgesamt 19 ehemalige israelische Sicherheitschefs, die sich für ein sofortiges Ende des Gazakriegs ausgesprochen haben, darunter frühere Geheimdienstchefs von Shin Bet und Mossad. Sie erklärten in einer Videobotschaft, der Krieg werde nur noch aus politischen Gründen fortgesetzt, so auch die Worte des früheren Verteidigungsministers und Ex-Generalstabschefs Bogi Yalon. Der Krieg, der gerade in Gaza geführt wird, ist ein politischer Krieg, der die Bevölkerung täuscht. Das hauptsächliche Ziel ist, den obersten Verantwortlichen für das Versagen des 7. Oktober und seine Komplizen in der Regierung an der Macht zu halten und nichts anderes. Nach dem Überfall der Hamas sei der Krieg ein Verteidigungskrieg gewesen. Laut dem ehemaligen Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes seien nun aber alle militärischen Ziele erreicht. Der Krieg folglich kein gerechter mehr. Die Sicherheitschefs fordern die Rückführung der israelischen Geiseln in einem einzigen Schritt. Den hatte am Wochenende auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff in Aussicht gestellt. Keine Deals stückchenweise, so wird Witkoff zitiert. Das würde nichts bringen. Es sei demnach auch die Forderung von Präsident Trump, einen allumfassenden Deal abzuschließen. Wenn überhaupt, dann sei es Trump, der etwas bewirken könne, sagt auch Jan Busse von der Universität der Bundeswehr in München.
Wir haben das erlebt im Januar, da war Donald Trump noch nicht mal im Amt. Da hat er damit gedroht, dass wenn zum Amtsantritt es keinen Geiseldeal gibt, die Hölle losbrechen würde. Das waren seine Worte und er bezog das eben nicht nur auf die Hamas, sondern auch auf die Netanyahu-Regierung und auf einmal haben sich beide Seiten bewegt. Das heißt, da ist sehr, sehr viel Spielraum.
Die Hoffnungen lägen deswegen ausschließlich auf Amerika, so Busse. Die Ankündigungen von Israels Premier Netanyahu aber lassen eher eine Fortsetzung des Krieges erwarten.
Ja, und wird er sich weiter ausweiten? Wie wird das dann sein? Vor allem, was bedeutet das auch für die Bundespolitik, für weitere Hilfslieferungen? Außenminister Wadephul forderte ja nach dem Nahostbesuch Ende letzter Woche eine fundamentale Änderung, einen Kurswechsel von Israel. Er verlangte mehr Hilfe für die Menschen in Gaza. Frage an unseren Hauptstadtkorrespondenten Gabor Hallas. Wie verändert das Video der ausgehungerten Hamas-Geiseln vielleicht jetzt auch die Bundespolitik?
Das wird natürlich gesehen, aber ich weiß am Ende nicht, ob es so viel verändert, weil es bleibt ja bei dem Dilemma und es bleibt, das war es ja auch schon vor dem Video, eine emotionale Debatte. Da ist zum einen die Notlage in Gaza und da ist das angegriffene Land Israel, da sind die Geiseln. Und Israel ist ja ein Land, für das Deutschland eine besondere Verantwortung übernehmen möchte. Das alles bleibt und es gibt weiter keine einfachen Lösungen. Aber dieses Video kann Deutschland natürlich nicht ignorieren. Ich fand es auch bemerkenswert oder interessant, dass der israelische Präsident Herzog ja zum Beispiel auch auf Deutsch dazu in den sozialen Medien was gepostet hat und der Bundeskanzler Friedrich Merz hat reagiert, hat gesagt, er sei entsetzt, die Bilder zu sehen, sagt, die Hamas quält die Geiseln und fordert aber auch von Israel mehr Hilfen für Gaza zuzulassen. Das alles ist aber natürlich in der Debatte nicht neu und zeigt eben auch, wie schwierig das ist für eine deutsche Bundesregierung.
Wadephul und ein Sprecher aus seinem Ministerium hat jetzt ja auch nach seiner Nahostreise gesagt, wir haben schon das Gefühl, dass wir gehört wurden. Es gäbe erste leichte Verbesserung bei der Versorgung von Gaza. Sagt man, dass jetzt mit dieser Reise nicht bedeutungslos war? Denn eine Waffenruhe erscheint ja mit dieser aktuellen Entwicklung jetzt auch der letzten Stunden quasi ausgeschlossen.
Ja, das ist so ein bisschen die deutsche Strategie, zu sagen, wir sprechen und wir werden auch gehört. Die Frage ist allerdings, und das ist natürlich auch die wichtige Frage, was folgt daraus? Also spielt es für Israel oder auch die Hamas irgendeine Rolle, was Deutschland sagt? Also es ist ganz sicher nicht egal, aber ob es am Ende viel bewirkt, da würde ich schon ein Fragezeichen machen. Deutschland fordert ja zum Beispiel immer wieder die Zwei-Staaten-Lösung, aber wie soll die kommen, wenn jetzt die Hardliner auf beiden Seiten sie verhindern? Und das machen sie ja seit vielen Jahren. Frankreich oder Großbritannien, die gehen ja jetzt andere Wege, haben zum Beispiel eine Anerkennung von Palästina als Staat in Aussicht gestellt. Das ist etwas, wo Deutschland im Moment nicht mitgeht. Und eine Waffenruhe, die Deutschland ja auch fordert, die könnte es wahrscheinlich nur geben mit einer Vermittlung von Staaten aus der Region. Da gibt es eine Initiative, zum Beispiel aus Ägypten und Katar, der Deutschland sich anschließen könnte. Alleine wird es aber nicht gehen.
Wir sprechen ja auch gleich nach dir mit der SPD-Fraktion, mit Siebentje Möller, die auch nochmal fordert, dass die Hilfslieferungen aufgestockt werden müssen. Wie ist dann die Debatte über Israel innerhalb der Union? Also allen voran mal zwischen Außenminister Wadephul und dem Kanzler Friedrich Merz.
Ich denke, der Kanzler und der Außenminister sehen natürlich vieles ähnlich, betonen immer wieder, dass Deutschland an der Seite Israels steht. Das ist ja die berühmte Staatsräson und dafür steht natürlich auch die Bundesregierung. Sie richten deutliche Worte an die Hamas, sagen, die Hamas muss die Geiseln freilassen, die Hamas muss entwaffnet werden und fordern auch, dass Israel mehr Hilfe nach Gaza lässt. Das ist das, was sie tun können und das ist das, was sie natürlich auch in ihren Regierungsämtern ein Stück weit tun müssen, anders als Politiker von Union und SPD, die kein Regierungsamt haben, die da vielleicht auch ein bisschen freier sind in Äußerungen, die sie tätigen können.
Was man tun könnte, wären auch mögliche Sanktionen gegen Israel. Auch das wäre im politischen Werkzeugkasten vorhanden. Was bedeutet denn das alles für diese Debatte? Weil diese Sanktionen schließt man ja nicht aus in der Bundesregierung, aber man forciert sie auch nicht wirklich.
Ja, den Teil der Debatte, die werden gefordert, zum Beispiel aus der SPD, um den Druck zu erhöhen. Am Wochenende hat jetzt das Sicherheitskabinett der Bundesregierung getagt. Da sitzt der Außenminister drin, der Bundeskanzler, klar, auch der Verteidigungsminister und der Vizekanzler. Aber am Ende konnte man sich jetzt nicht dazu durchringen, solche Sanktionen auf den Weg zu bringen. Die werden weiter nicht ausgeschlossen. Das heißt dann heute nur aus der Bundesregierung, wenn wir uns da entschieden haben, dann informieren wir. Also man sieht, man will da im Moment keine klare Antwort drauf geben.
Seit dem Wochenende setzt die Luftwaffe ja Hilfspakete über dem Gazastreifen ab mit Hilfslieferungen, um der Zivilbevölkerung zu helfen. Aber das landet, so räumt man es mit der Bundesregierung ja auch ein, fast vollständig in den Händen der Hamas. Bleibt die Regierung trotzdem bei dieser Airdrop-Strategie erstmal?
Ja, sie bleibt dabei. Und das Auswärtige Amt hat heute nochmal gesagt, es ist das Ziel am Ende, so viel Hilfe wie möglich nach Gaza zu bringen, dass es vielleicht keine Rolle mehr spielt, wenn Teile davon eben in die Hände der Hamas oder in andere falsche Hände geraten. Aber das zeigt eben auch so ein bisschen das Dilemma. Und das ist ja auch ein Dilemma, wenn wir überhaupt auf die Zahlen schauen. Also die sagen 50-100%, das sind Sicherheitskreise, also das ist Geheimdienste hören, landen eben bei Hamas oder kriminellen Clans. Aber es macht ja schon einen Unterschied, ob es 50% sind oder 100%. Das ist ein Riesenunterschied. Also es ist einfach schwer einzuschätzen, weil es einfach natürlich wenige Quellen vor Ort gibt. Ja, auch die Vereinten Nationen sind eingeschränkt vor Ort. Journalisten können so gut wie gar nicht aus dem Gazastreifen berichten. Und klar, wenn Hilfsgüter abgeworfen werden und nicht koordiniert verteilt werden, kann sich jeder vorstellen, wie die Lage am Boden ist. Was daraus wird, kann niemand sagen. Da ist Chaos und natürlich spielt dann die Hamas eine Rolle. Deswegen ja auch immer wieder die Forderung an Israel, mehr Hilfe über den Landweg zuzulassen und die Vereinten Nationen zu beteiligen. Aber dazu braucht es eben die Zustimmung der israelischen Regierung.
Soweit die Eindrücke von unserem Korrespondenten Gabor Hallas, wie sich die Lage in Nahost auf die Bundespolitik auswirkt. Und wie wirken sich diese neuen Bilder von israelischen Geiseln auf die Stimmung und die politische Lage im Land selbst aus, dort in Israel? Führt das dazu, dass Netanjahu doch wieder mehr Rückhalt für eine Ausweitung des Militäreinsatzes bekommt? Darüber habe ich mit der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, mit Simtje Möller, gesprochen. Sie hat den Außenminister Wadefuhr jetzt neulich auch bei seiner Reise nach Israel begleitet, hat dort auch Angehörige der Geiseln getroffen und gesprochen. Ich wollte wissen, wie waren denn diese Gespräche und verändern Videos der Hamas-Geiseln jetzt die Stimmung in Israel?
Es war eine emotional sehr bewegende Begegnung mit den Angehörigen der Geiseln, auch der deutschen Staatsangehörigen, die sich immer noch in Gefangenschaft der Hamas befinden. Und sie haben deutlich gesagt, dass sie die israelische Regierung sehr stark dazu auffordern, endlich zu einer Waffenruhe mit der Hamas zu kommen, auch mehr Hilfsgüter im Gazastreifen zuzulassen, damit eine Freilassung der Geiseln erzielt werden kann. Und sofern ich das beurteilen kann, tragen die Videos, die veröffentlicht wurden, zu einer Verstärkung des dringlichen Wunsches, doch noch die letzten lebenden Geiseln auch in die Arme schließen zu können, bei.
Glauben Sie, weil es gibt ja auch in den letzten Monaten immer wieder diese Entwicklung, wenn wir solche Nachrichten aus dem Gazastreifen bekommen, dass auch die kritischen Stimmen in Israel leiser werden und am Ende der Premier Netanjahu auch den Rückhalt bekommt für eine weitere Ausweitung in diesem Krieg?
Ich vermag das zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu beurteilen. Was ich wahrgenommen habe, sind ja Massendemonstrationen in Tel Aviv sowie die Positionierung auch der Sicherheitsexpertinnen und Experten, der führenden Köpfe sämtlicher Nachrichtendienste, auch aus dem Militär in Israel, die alle gesagt haben, dass der Krieg, der im Moment geführt wird, nutzlos ist und auch nicht dazu führen wird, dass die Geiseln frei gekämpft werden können, sondern ganz im Gegenteil, es braucht eine Verhandlungslösung. Und das, was wir gehört haben an Umfragen aus der israelischen Bevölkerung, ist auch da, dass die sich wünschen, dass es zu einem Ende der Kampfhandlung kommt, damit die Geiseln endlich freigelassen werden.
Gleichzeitig sagt Israels Premier in einer Videobotschaft, ich habe jetzt verstanden, was die Hamas will, keinen Deal und ich werde alles dafür tun, sie zu eliminieren. Also eine Ausweitung des Kriegsgeschehens im Gazastreifen könnte anstehen. Wie schauen denn Sie auf diese Entwicklung? Was fordern Sie mit dem Blick auf alles, was jetzt kommen kann noch?
Für uns stehen im Zentrum zwei Dinge. Das eine sind die Geiseln, auch die deutschen Staatsangehörigen unter ihnen, dass sie möglichst lebend noch befreit werden können. Und das andere ist die Hungerkatastrophe der Menschen im Gazastreifen, die ja nicht nur unter der Terrorherrschaft der Hamas leiden, sondern vor allem auch unter der Behebigung der Hilfslieferungen durch Israel. Und die Forderungen sind da, Geiselfreilassung und bedingungslose durch die Hamas, sowie dass Hilfslieferungen im größten Umfang in den Gazastreifen gelangen müssen. Und das muss möglich gemacht werden durch die israelische Regierung, damit die Menschen dort nicht an Hunger sterben.
Jetzt hat eine befreite Geisel gestern in den Tagesthemen Tal Shoham noch einmal den Vorwurf erhoben, die Hamas lassen sowohl die Geiseln als auch die Zivilisten absichtlich verhungern. Und die Hamas-Terroristen säßen selbst in Tunneln, hat er erzählt, hätten da Fleisch und Fisch und alles, was sie brauchen. Und auch die Bundesregierung ist ja besorgt, dass große Teile dieser Hilfslieferungen aus den Airdrops bei bestehenden Hamas-Strukturen landen. Was bedeutet das denn für weitere Hilfe?
Es ist ganz schrecklich, was den Menschen angetan wird von der Hamas. Und gleichzeitig darf es nicht darüber hinwegtäuschen, dass die bürokratischen Prozesse abgebaut werden müssen, damit mehr Hilfslieferung in den Gazastreifen gelangen. Dadurch würde ja die Position der Hamas hinsichtlich der Monopol- und Gewaltstellung auch über die palästinensische Bevölkerung deutlich geschwächt werden. Wenn mehr Hilfsgüter dahin kommen, heißt es automatisch, dass mehr Hilfslieferungen und mehr Essen auch bei den Menschen ankommen. Wenn es mehr Verteilpunkte gibt und mehr Personal der VN-Organisation, die diese Hilfen ermöglichen, und durchführen können. Das würde automatisch dazu führen, dass die Vormachtstellung der Hamas auch geschwächt würde. Es ist unvorstellbar, was dort passiert, was Menschen sich gegenseitig antun, was die Hamas den Menschen antut, aber auch welchen Hunger die Zivilbevölkerung leiden muss.
Genau, das haben wir in den vergangenen Tagen ja ganz oft gesehen, das Leid der Menschen dort in dieser Verzweiflung an den Essensausgaben im Gazastreifen. Menschen, die ohne Hilfe verhungern, wie Sie es ja auch gerade beschrieben haben. Jetzt kommt aber da quasi im Gegenschnitt von der Hamas die Videos mit den Geiseln. Muss man sich als Politikerin von solchen Bildern freimachen? Kann man sich davon überhaupt freimachen, um nicht auch so ein Spielball zu werden und um politische Entscheidungen zu treffen?
Ich sage Ihnen ganz offen, diese Bilder, es würde mich sehr wundern, wenn sie nicht jeden und jede beschäftigen und auch bis in die Träume verfolgen, einfach weil es so entsetzlich ist, was den Menschen angetan wird. Und für uns steht dann natürlich im Vordergrund, sich einerseits als Mensch berühren zu lassen davon, aber auch daraus politische Erwägungen zu ziehen, beziehungsweise Rückschlüsse. Es muss dringend darauf hingewirkt werden, dass die Geiseln freikommen. Die allermeisten Geiseln sind bisher nicht durch Kampfhandlungen befreit worden, sondern auf dem Verhandlungsweg. Und dann braucht es vor allen Dingen auch mehr Hilfsgüter, damit das Leid der Menschen gelindert wird im Gazastreifen. Denn die palästinensische Bevölkerung leidet ja sowohl unter dem Terror der Hamas als auch unter mangelnder medizinischer Versorgung und auch mangelnder Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser.
Sagt die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Simtje Möller, im Gespräch über die politische Entwicklung in Israel, über Premier Netanjahus Ankündigung, die Angriffe auf die Menschen in Gaza auszuweiten. Sie fordert weitere Hilfslieferung auch durch Deutschland. Das sind hier die Themen des Tages an diesem 4. August. Neue Zahlen zum Bürgergeld heizen heute die politische Debatte über das Einsparpotenzial an. Denn am Wochenende ist ja bekannt geworden, dass sich die Ausgaben für das Bürgergeld 2024 auf insgesamt rund 47 Milliarden Euro summiert haben. Knapp 4 Milliarden mehr als im Vorjahr. Die schwarz-rote Koalition will die Ausgaben für das Bürgergeld senken. Aber wie? Ein Vorschlag macht jetzt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Er fordert, das Bürgergeld für ukrainische Geflüchtete zu streichen, also für die Menschen, die vor dem Krieg Schutz gesucht haben und bislang unter die Regelung des Bürgergelds fallen. Unterstützung bekommt Söder von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und von BSW-Gründerin Sarah Wagenknecht. Unser Kollege Jan-Friedrich Wilhelms fasst uns die aktuelle Debatte zusammen, denn mit seiner Forderung geht der CSU-Chef weit über die Vereinbarung im Koalitionsvertrag hinaus.
Markus Söder will, dass der Staat weniger Bürgergeld zahlen muss und mehr Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland arbeiten. Und er will das erreichen, indem eine Sonderregelung abgeschafft wird, die für die Geflüchteten aus der Ukraine bisher noch gilt. Und zwar, dass die Bürgergeld bekommen, statt wie alle anderen Geflüchteten hier in Deutschland Asylbewerbergeld. Das will Markus Söder abschaffen. Das hieße nur noch Geld nach dem sogenannten Asylbewerberleistungsgesetz. Da sind die Sätze nämlich niedriger. Und damit geht Markus Söder über das hinaus, was die neue Regierung eigentlich ändern wollte. SPD und Union haben in ihrem Koalitionsvertrag geschrieben, dass neu eingereiste Geflüchtete aus der Ukraine, genauso wie alle anderen Flüchtlinge auch, Asylbewerbergeld bekommen sollen und eben nicht mehr Bürgergeld. Das sollte für alle gelten, die ab April dieses Jahres eingereist sind. Aus Söders Sicht gibt es da aber zwei Probleme. Diejenigen, die vor dem April eingereist sind, sollen weiter Bürgergeld bekommen. Das will er nicht. Und das andere Problem, diese Vereinbarung steht zwar im Koalitionsvertrag, umgesetzt wurde sie bisher aber noch nicht, obwohl der April ja schon längst vorbei ist. Für die damalige Regierung hatte das 2022, als diese Regelung eingeführt wurde, einige Vorteile. Zum Beispiel hat das den Kommunen das Leben leichter gemacht. Fürs Bürgergeld sind nämlich der Bund und die Jobcenter zuständig. Bei den Asylbewerberleistungen müssen die Kommunen viel mehr organisieren. Und weil 2022, als Russland die Ukraine eben überfallen hat, so plötzlich und schnell so viele Menschen aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind, wollte die Ampelregierung das Ganze halt effektiver regeln. Ein weiterer Grund war dabei auch, dass man die Ukrainerinnen und Ukrainer aus dem Bürgergeldsystem Asylsystem viel schneller in Jobs bekommt als aus dem Asylbewerbersystem. Da müssen die Asylsuchenden nämlich erstmal mindestens ein paar Monate warten, bis sie überhaupt eine Arbeitserlaubnis beantragen dürfen. Das dauert also alles viel länger. Das Arbeitsministerium sagt, dass im vergangenen Jahr insgesamt rund 6 Milliarden Euro an die Hunderttausenden ukrainischen Geflüchteten gegangen sind. Was man da aber genau spart, wenn das Geld aus einem anderen Topf kommt, das kann man gar nicht mal so leicht sagen. Fakt ist, dass man als Asylbewerber in Deutschland weniger Geld bekommt als als Bürgergeldempfänger. An Asylbewerbergeld gibt es für eine alleinstehende Person zum Beispiel maximal 460 Euro pro Monat. Beim Bürgergeld sind es für einen alleinstehenden Erwachsenen knapp 100 Euro mehr. Außerdem sind auch die anderen Zuschläge höher, zum Beispiel für Alleinerziehende, für Schulbücher, die Wohnungen und so weiter. Aber daran sieht man es auch schon, das ist alles super kleinteilig und von jedem Einzelfall abhängig. Deshalb kann man da jetzt nicht einfach eine Zahl ausrechnen, die man am Ende auch wirklich spart.
Soweit Informationen von Jan-Friedrich Willems. Anders als im Koalitionsvertrag vereinbart, will CSU-Chef Markus Söder also Bürgergeldzahlungen für Geflüchtete aus der Ukraine vollständig abschaffen. Und zwar nicht nur für die, die seit dem 1. April eingereist sind, sondern alle sollen nach Asylbewerberleistung, nach dem Gesetz, erstmal ihr Geld beziehen. Das kommentiert jetzt Jim Bob Nikschas aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
NDR Info. Die Meinung.
Die politische Debatte über Kürzungen beim Bürgergeld, speziell bei Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, wirkt wie ein großes, ständig wiederkehrendes Ablenkungsmanöver. Eine Beruhigungspille für die sogenannte arbeitende Mitte, allerdings mit aufputschender Wirkung. Schon im Wahlkampf gingen vor allem CDU und CSU mit der Illusion hausieren, im Sozialstaat ließen sich Milliardenbeträge für den klammen Bundeshaushalt aufsammeln. Das aber ist nach Ansicht vieler Expertinnen und Experten ein Märchen. Und während selbst Kinder nicht an Märchen glauben, denkt CSU-Chef Markus Söder, er könnte daran etwas ändern, wenn er die Geschichte nur oft genug erzählt. Die Realität aber ist, Überraschung, komplizierter. Ja, kurzfristig ließe sich Geld einsparen, wenn geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer alle kein Bürgergeld mehr bekämen. Im Asylbewerberleistungsgesetz aber wären es nur knapp 100 Euro weniger pro Person. Dazu kämen Nachteile wie ein hoher und wohl kostspieliger bürokratischer Aufwand und im Gegensatz zum Bürgergeld keine Mitwirkungspflicht bei der Suche nach einem Job. Das heißt nicht, dass es im Sozialstaat für die Politik nichts zu tun gäbe. Die verschiedenen Leistungen könnten viel besser aufeinander abgestimmt werden. Missbrauch und Schwarzarbeit gehören bekämpft, deutlich stärker als bisher. Und wer Bürgergeld bekommt und arbeiten könnte, sollte das auch müssen. Aber die Bundesregierung und vor allem die Union sollte endlich aufhören, so zu tun, als wären damit die drängendsten Probleme in diesem Land gelöst. Um davon abzulenken, dass sie dringend nötige Reformen bei Rente und Pflege in die Zukunft vertagt und zugleich Schulden in dreistelliger Milliardenhöhe macht. Darüber lässt sich auch mit einer endlosen Debatte über den Sozialstaat nicht hinwegtäuschen. Echte Lösungen wären die bessere Beruhigungspille.
Ja, und wahrscheinlich wird es ja eine der wichtigen politischen Debatten hierzulande im Herbst sein, wie viel Bürgergeld noch ausgezahlt wird oder ob als Grundsicherung und an wen. Heute hat der Vorschlag aus Bayern, dass Geflüchtete aus der Ukraine aus der Bürgergeldregelung ausfallen sollen, für eine Diskussion gesorgt. Das war die Meinung von Jim Bob Nikschas. Sitzen Sie gerade? Deutsche sitzen im Schnitt 10 Stunden am Tag, so viel wie noch nie, und zu viel. Die Mehrheit in Deutschland bewegt sich zu wenig, sitzt zu lange. Also die wenigsten von uns leben rundum gesund. Das zeigt der neue Gesundheitsreport der Deutschen Krankenversicherung DKV. Nur 2% erfüllen alle Kriterien eines gesunden Lebens, also Nichtrauchen, gesunde Ernährung, Stressfreiheit. Und eben eine große Gefahr für ein gesundes Leben ist das Sitzen. Lena Bodewein.
Die Deutschen sitzen zu viel und das stellt ein großes Gesundheitsrisiko dar, hat der Report der DKV ergeben.
Wir riskieren sitzend unsere Gesundheit.
So fasst es Ingo Froböse zusammen, Professor an der Sporthochschule Köln und ein Autor des Reports. Mehr als 10 Stunden pro Werktag verbringen wir im Sitzen. Auf dem Weg zur Arbeit in Auto, Bus oder Bahn, auf der Arbeit selbst.
Computerarbeitsplätze ist ja das, was wir heutzutage überall finden. Und auch diese Tätigkeit kann ja auch einfach nur in der Regel im Sitzen ausgeführt werden. Die ganzen Konferenzen, die wir ja alle selber erleben, ich glaube, da muss ich nichts mehr zu sagen.
Und in der Freizeit sitzen wir vor Fernseher, Tablet oder Computer. Seit Jahren warnen Gesundheitseinrichtungen mit dem Slogan »Sitzen ist das neue Rauchen«. Doch der Trend kehrt sich nicht um. Die Deutschen sitzen immer länger. Im Durchschnitt noch 2 Stunden mehr als noch vor 10 Jahren. Damit wächst das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes unter anderem. Und gerade unter jüngeren Erwachsenen sind die Sitzzeiten besonders lang. Rund 11 Stunden im Durchschnitt. Zwar lasse sich das ausgleichen durch Muskeltraining und Bewegung, das ist aber oft nicht so leicht umzusetzen.
Ich denke, wir brauchen eine Umwelt, die bewegungsfreundlich ist und nicht bewegungsfeindlich ist.
Meint Ingo Frohböse und sieht dabei den Gesetzgeber in der Verantwortung. Aber das Problem der Bewegungsräume sei...
Und die sind ja leider in den letzten Jahren sehr stark an den Stadtrand verlagert worden. Und das ist nicht sehr förderlich, gerade im Sinne der körperlichen Aktivität bei Kindern und Jugendlichen. Die finden ja kaum noch Bewegungsräume in ihren Lebenswelten.
Bewegungsangebote sollten Verpflichtung über die gesamte Lebensspanne hinweg sein. Auch um der stets ansteigenden Rate von chronischen Erkrankungen entgegenzuwirken.
Also Prävention oder gesundes Leben muss immer die einfachste Lösung sein, muss direkt vor der Haustür in der Lebenswelt stattfinden können. Aufsuchende Dinge machen immer Probleme, sind immer schwieriger.
Das Bewusstsein für Prävention, so der Report, ist nicht ausgeprägt genug. Zwar lassen sich rund 80% der Befragten impfen oder nutzen Vorsorgeuntersuchungen, aber Präventionskurse, wie Krankenkassen sie zahlen, nutzt nur ein Fünftel. Potenzial für Prävention sieht der Report im Bereich der digitalen Gesundheitskompetenz.
Das Wort ist ein bisschen umständlich. Was ist das, digitale Gesundheitskompetenz? Es geht darum, wie gut man Informationen, die man online sucht, wie man die versteht, wie sehr man ihnen vertraut und auch, ob man erkennen kann, ob kommerzielle Zwecke dahinter stehen. Und auch da sehen wir keine gute Entwicklung,
erklärt DKV-Chefin Frauke Fiegel. Mehr als die Hälfte der Befragten sieht hier Schwierigkeiten. Dabei biete das digitale System große Chancen für das Thema Gesundheit, meint Ingo Frohböse.
Wir müssen hier möglicherweise Filtersysteme oder Qualitätssicherungssysteme mal anwenden, in der Zukunft auch entwickeln, die das möglich machen, insbesondere dann, wenn wir wissen, dass, wenn Sie sich die Zeiten anschauen, Wartezeiten bei den Ärzten beispielsweise oder bei den Therapeuten, dann wissen wir, okay, wir müssen, um schnell Hilfe zu bekommen, auch andere Lösungen und andere Wege finden.
Auch hier sieht er den Gesetzgeber gefordert. Nur so lässt sich im digitalen Gesundheitsmarkt die Spreu vom Weizen trennen. Vertrauen haben zu können, ist gerade hier wichtig.
Also gerne heute vielleicht nochmal aufstehen, rausgehen und eine Runde machen. Und damit enden unsere Themen des Tages für heute Montag, den 4. August.